Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Freitag, der 10. Juni 2022 und ich stelle schockiert fest, es ist schon wieder die letzte Ausgabe von Wach und wichtig in dieser Woche. Wie kommt das? Vielleicht liegt's daran, dass diese Tage nur vier Wochen hatte. Dass diese Woche nur vier Tage hatte. Verdammt nochmal, man kommt so schnell durcheinander, wenn man so ein Hirn hat wie ein Sieb, wie ich. Ja, auf jeden Fall ist die Woche schon wieder zu Ende. Und das macht mich natürlich sehr traurig, denn auch am Ende dieser Woche bin ich, und das möchte ich an dieser Stelle gestehen, ungeimpft gegen Affenpocken. Ja, ich gehöre zu denen. Ich bin offiziell Impfverweigerer. Gut, jetzt kann ich natürlich auch an der Stelle mal sagen, ich bin ja jetzt auch nicht schwul, ne? Ich bin ja nicht so ein homosexueller, wechselnder Partner, Bumser, wie die alle da, die da am anderen Ende des Ufers, also auf der anderen, also die komischen da, die immer nur Fiki-Fiki und so, ne? Also, ne? So ist es ja mittlerweile, ne? Denn das darf man nicht vergessen. Wer schwul ist und häufig wechselnde Sexualpartner hat, der kann sich sofort gegen Affenpocken impfen lassen, aber ich als heterosexueller, normativer, mittelalter, monogamer Drecksspießer. Also scheinmonogam. Ja, bin ja auch nicht monogam. Tu nur so, als ob, wie sich das halt gehört, wenn man hier in der heteronormativen, monogamen Welt lebt. Auf jeden Fall, ich darf mich nicht impfen lassen, nur weil ich nicht genügend rumbumse. Und das finde ich ein Unding. Das ist doch wohl eine Diskriminierung von Heterosexuellen, nicht etwa von Homosexuellen, denen man unterstellt, dass sie sowieso nichts anderes im Kopf haben. Nein, es ist eine Diskriminierung von uns Heterosexuellen, dass wir uns jetzt nicht prädestiniert impfen lassen dürfen gegen Affenpocken. Ja, also die Schwulen sind jetzt quasi die Pflegekräfte und die Ärzte der Affenpocken. Und wir Heteros, wir müssen warten. Na, aber was ist denn los? Wer weiß denn, was ich mir so im Artemis jeden zweiten Abend hole? Hm? Weiß keiner. Interessiert auch wieder keinen. Da möchte ich mal wirklich dagegen protestieren an dieser Stelle. Ich möchte mich ab sofort gegen Affenpocken impfen lassen. Und zwar unabhängig von meiner sexuellen Identität. Und was wisst ihr denn, was ich so heimlich mache? Ne? Hier als braver Prenzlauer Berg-Hetero. Hm? Wisst ihr doch gar nicht. Also bitte. Unfassbar, was da gerade läuft. Unfassbar, muss ich mal wirklich sagen an dieser Stelle. So. Ah, damit habe ich mir das schon mal von der Seele geredet. So, und jetzt können wir ein bisschen sachlicher werden. Obwohl, sind wir hier, um sachlich zu sein? Nein, ist ja schließlich nicht irgendein News-Podcast, ist ja immer noch meiner. So, was haben wir diese Woche noch zu berichten? Ah ja, die Abwesenheit des politischen Spitzenpersonals zieht sich wie ein roter Faden durch die vergangenen Tage. Olaf Scholz ist heute nämlich schon wieder im Ausland und diesmal auf dem Balkan. Da besucht er unter anderem auch Serbien, Russlands besten Freund in Europa. Das könnte vielleicht ungemütlich werden. Gleichzeitig will Scholz aber auch perspektivisch die EU im Westbalkan erweitern. Da sieht er eine Menge Potenzial. Guck da.
Das ist aus geostrategischen und aus politischen und aus moralischen Gründen richtig, dass wir das tun. Denn letztendlich haben viele, viele dieser Länder lange darauf hingearbeitet, dass das jetzt endlich so weit ist. Und deshalb wird das auch eine große Priorität haben bei dem, was wir tun.
Da hat er sich viel vorgenommen für seine zweitägige Reise in die Region. Unser großer, bitte halten wir das fest, Zeitenwende-Kanzler. Und wenn der Kanzler nicht da ist, dann tanzen bekanntermaßen die Koalitionspartner zu Hause auf dem Tisch. Was soll die auch sonst machen? Ich meine, wenn der Chef nicht da ist, ne, wenn Papa nicht da ist, dann macht man eben Party und Chaos. Also einer zumindest macht Party und Chaos, nämlich FDP-Chef Christian Lindner. Der hatte jetzt, ich sag's mal vorsichtig, nicht den besten Start in den Juni. Erst eine offensichtliche Aufregung über eine anonyme Twitter-Userin, die ihm eine Reihe von Schönheitsoperationen unterstellt hat. Stichwort Facelift. Dem Twitter-Account hat Lindner dann auch eine Direktnachricht geschickt, die wiederum in Teilen an die Öffentlichkeit kam. Ich meine, wie peinlich ist das denn? Als Finanzminister schickt man irgendeinem anonymen Twitter-Account eine Direktnachricht, nur weil er über irgendwelche angeblichen Schönheitsoperationen berichtet.
Ich sag's mal so, ich bin ganz schön dankbar, dass damals, als die Leute drüber spekuliert haben, ob ich mir die Haare färbe, dass es damals diese sozialen Medien noch nicht gab. Nee, was wäre da erst los gewesen? Ich konnte einfach noch die Zeitungen verklagen, die darüber berichtet haben. So, jetzt nehme ich wieder einen Rotwein und damit ist Schluss für heute mit der Gerhard Schröder Parodie.
Ja, er kann wirklich froh sein. Was wäre da los gewesen? So, und jetzt ist es also so, dass, ganz abgesehen davon, dass diese ganze Schönheitsoperation nur mal für Christian Lindner, also nicht Gerd Schröder, sondern Christian Lindner, unangenehm war. Ganz abgesehen davon, ob die Behauptung über Schönheits-OPs nun wahr ist oder nicht, gibt's noch mehr über ihn zu berichten. Vielleicht war dieser Fauxpas in den sozialen Medien dann auch ein Grund, warum Lindner im traditionellen, öffentlich-rechtlichen Fernsehen der versammelten Republik nochmal zeigen wollte, dass er sowas wie Medienkompetenz hat. Da muss ich schon lachen. Das hat er zumindest in der Talkshow von Sandra Maischberger. Maischberger heißt sie. Maischberger, ja, weil es so viel Mais gibt, weil sie selber auf dem Berg die Maiskolben hat, die anschließend in die Maischberger Pouladenbrust kommen. Deswegen Maischberger. Auf jeden Fall hat Christian Lindner das in der Talkshow von Sandra Maischberger unter Beweis zu stellen versucht. Was, daran erinnert ihr euch nicht mehr? Das liegt daran, dass ich gerade eine Kurve gemacht habe. Es ging um Medienkompetenz und hier kommt, wie er sie versucht hat, unter Beweis zu stellen.
Übrigens bei www.bundesfinanzministerium.de.
Haben Sie jetzt direkt in die Kamera gesprochen? Ja.
In das rote Licht. Ich habe in das,
meine Damen und Herren,
ja, ich habe in das rote Licht geschaut. Aber wer das mal wissen will bei der Entlastung,
dann jetzt nach direkter Werbung.
Der direkte Blick in die Kamera, das ist verboten. Also als Talkshow-Gast guckt man nicht direkt in die Kamera. Das weiß man als Talkshow-Zuschauer, dass die Talkshow-Gäste immer an der Kamera vorbeigucken, ins Gesicht des Moderators oder der Moderatorin. Das ist genau wie hier im Morgen-Podcast. Ich zum Beispiel spreche hier auch nicht ins Mikrofon. Ich rede einfach nur mit mir selbst und irgendjemand bei Radio 1 drückt auf Record und schneidet das Ganze mit. Das ist das gleiche Prinzip. Aber wenn da nicht jemand aus Versehen Record drücken würde, dann würde das hier keine Sau hören, weil es ist nichts anderes als mein Privatmonolog. Das ist noch unterhalb des Talkshows-Niveaus, weil es ist noch nicht mal ein Moderator oder eine Moderatorin da, die mir zuhören würde. Ich rede hier einfach nur für mich selbst. Aber niemals würde ich in die Kamera sprechen in einer Talkshow, geschweige denn hier absichtlich in ein Mikrofon, sodass ihr sagt, hey, der macht das für mich. Nein, es ist nicht für euch. Es ist genau wie bei jedem Politiker in einer Talkshow nichts anderes als ein Monolog für mich selbst. So, damit wäre dieses Outing auch hinter mich gebracht. Also hätte ich es hinter mich gebracht, wenn ich über eine ordentliche Konjunktivkonstruktion in der deutschen Sprache verfügen würde. Was Christian Lindner, und da sind wir wieder bei ihm, dagegen sicherlich nicht gefallen haben dürfte, ist eine Idee des Europäischen Parlaments, die gestern für Schlagzeilen sorgte und die Kompetenz der Autofahrerpartei FDP direkt untergraben könnte. Achtung, Christian, Warnung!
Zwar ist das Aus für Verbrenner auch im Koalitionsvertrag vereinbart, aber nur für konventionelle Kraftstoffe wie Benzin und Diesel. Die EU plant aber ein grundsätzliches Verbot. Das würde bedeuten, dass es auch für Autos, die mit künstlich hergestelltem Sprit fahren, also klimafreundlichen Kraftstoffen, ab 2035 keine Zukunft auf deutschen Straßen gibt.
Genau auf so eine Zukunft hatten Christian Lindner und Verkehrsminister Wissing aber doch gesetzt. Oder habe ich das falsch verstanden? Und jetzt? Keine Verbrenner mehr auf deutschen Straßen? Und das schon 2035? Schwer zu verkraften, wenn es denn so weit kommen sollte, wie das Europaparlament sich das so vorstellt. Das widerspricht nämlich, so Lindner, auch dem Geist des Koalitionsvertrags. Denn dieser Geist ist bekanntlich ein großer Freund des Verbrennungsmotors. Gegen Ende dieser turbulenten Woche für Christian Lindner kam ihm aber tatsächlich noch eine zündende Idee. Zündende Idee wegen Verbrennungsmotor und so, ne? Versteht ihr? Es ist ein kleines verstecktes Wortspiel, auf das ich nicht weiter hinweisen möchte, um es nicht zu zerstören, was ich hiermit schon getan habe. Auf jeden Fall möchte Christian Lindner die verloren gegangene Kontrolle über das offizielle Narrativ und die politische Berichterstattung wiedergewinnen. Vielleicht auch, um von dem weitgehend wirkungslosen Tankrabatt abzulenken. Stimmt, das war ja auch so eine Lindner-Idee, ne? Man erinnert sich, das war auch FDP. Und dann hat Christian Lindner der Bild-Zeitung ein Interview gegeben, was man eben so macht als Politiker, wenn man gar nicht mehr weiter weiß. Und er hat darin was gefordert, was die Grünen auf die Palme gebracht hat, unsere schönen Atomkraftwerke vielleicht direkt wieder hochzufahren. So macht man das, wenn man gezielt ein bisschen Ärger in der Koalition verursachen will. Wenn das denn der Wirtschaft nützen könnte mit den wieder hochgefahrenen Atomkraftwerken, zumindest sollten wir mal ganz vorurteilsfrei diskutieren. So sagt es Christian Lindner. Vorurteilsfrei diskutieren heißt das machen, was ich sage, nämlich die Atomkraftwerke umarmen und liebhaben, so lange bis wir alle so verstrahlt sind wie Christian Lindner. Auch bei Sandra Maischberger hatte er schon gesagt, dass die Diskussion um die Langzeitverlängerung das hier ist.
Eine Debatte, für die ich offen bin, denn wir müssen unideologisch über Fragen der Energieversorgung sprechen. Es geht um Bezahlbarkeit und um die Einsparung von CO2-Emissionen.
Offen sein für eine Debatte. Meine Fresse, du. Offen sein für eine Debatte. Das sind Formulierungen, die man früher nur irgendwelchen Öko-Müsli-Fressern in den Mund gelegt hätte. Und schon damals hätte man gedacht, das ist aber ein übles Klischee. Und wer übernimmt es heute? Der FDP-Chef. Guck an, so ändern sich die Zeiten. Robert Habeck wiederum als grüner Wirtschafts- und Energieminister hat diese Idee dann aber umgehend wieder zurückgewiesen. Das sei kein Weg, den Deutschland nun gehen würde.
Nee, den Weg wollen wir nicht gehen. Das würde mich echt traurig machen und auch verletzen, ein Stück weit.
Auch die Betreiber der letzten Atomkraftwerke am Netz halten den Vorschlag von Christian Lindner für eine eher schlechte Idee. Und wenn sogar die Idee für schlecht halten, aber... dann ist hier wohl mehr als schlecht, oder? Schade für unseren lieben, ehemals medienbewussten FDP-Chef. Was ist nur los mit ihm? Aber ein Versuch was wert. Und ein bisschen Angst bei den Koalitionspartnern hat er mit dem Schreckgespenst Atomkraft auch mal direkt verbreitet. Insofern doch wieder Ziel erreicht, um es mit Christian Lindners Worten zu sagen. Ein Schreckgespenst geht derzeit um in der Türkei, vor allem im politischen Lager von Präsident Erdogan, und zwar das Schreckgespenst, und bitte haltet euch fest, der Yoga-Fanatikerinnen. Ja, wie kommt das? In einem Park in der Großstadt Eskişehir wurde es einer Gruppe Frauen nämlich von der Parkverwaltung untersagt, Yoga-Übungen zu machen. Und was passierte dann? Das hier.
Daraufhin ruft unter anderem der oppositionelle Bürgermeister zu öffentlichem Yoga im Park auf. Zahlreiche Frauen, Männer und Kinder folgen dem. Sie sitzen entspannt auf ihren Matten und rufen: Frauen nach draußen, befreit euch, seid frei.
So kam es dann also zu recht gelenkigen und gleichzeitig entspannenden Massenprotesten im Park. Von der aggressiven Atemführung bis zur bedrohlichen Sonnenanbeterin waren da alle Positionen bei den Protestierenden dabei. Yoga ist in dieser türkischen Stadt jetzt zu einer neuen Art des Protests gegen Reaktionismus, Fanatismus und den politischen Islam geworden. Und gut für die Gesundheit ist es möglicherweise auch noch. Aber darüber weiß ich nichts, weil ich habe noch nie Yoga gemacht. Ja, das ist das Geständnis des Morgens. Ich habe noch nie Yoga gemacht. Wenn ihr jetzt weiterhin zuhört, obwohl ihr schon mal Yoga gemacht habt, dann küsse ich euch an dieser Stelle den Sonnenaufgang. Oder? So sagt man es doch unter Yogaisten. Oder heißen die gar nicht Yogaisten? Lassen wir das Thema, bevor ich mich noch tiefer in die Scheiße reite.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Und diese Tagesvorschau ist eigentlich auch eine Wochenendvorschau. Es wird ein wichtiges Wochenende für die Demokratie, denn in Dänemark wird schon heute der Copenhagen Democracy Summit fortgesetzt mit einem Keynote-Speaker namens, Achtung, haltet euch fest, Donald Trump. Nein, Barack Obama ist da. Guck mal, Barack kommt. Ja, das ist doch schön, wenn auch mal Redner aus so einem Land wie den USA auftreten können, in dem die Demokratie derzeit ziemlich bedroht ist. Ob die Demokratie dagegen in Europa noch zu retten ist, müssen am Sonntag zwei sehr unterschiedliche Völker unter Beweis stellen, nämlich die Franzosen und die Sachsen.
Na, der Schall, aber wir sind die mit der schöneren Sprache. Na, wo? C'est la vie.
In Frankreich findet die Parlamentswahl statt. Ob die zentristische Partei des frisch wiedergewählten Präsidenten Emmanuel Macron eine Mehrheit erlangen kann, das hängt vor allem vom Abschneiden der extremen Linken und rechten Lager ab. Bei der Kommunalwahl in Sachsen,
rien ne va bleu, normal, ne?
Da rechnet man der AfD gute Chancen aus. Ja, und zwar einige Landratsämter von der CDU zu übernehmen. Deswegen,
rien ne va bleu, normal, schöne Themen aussi, CDU, parce que wir von der AfD, wir übertragen ein peu de Landratsämter. So würde man das zusammenfassen. Na wahr?
Und ob es tatsächlich so weit kommt, das wird sich zeigen, denn die AfD hat inzwischen noch Konkurrenz von noch weiter rechts gekriegt. Verdammt nochmal, geht das überhaupt? Ja. alles geht. Und zwar von den sogenannten freien Sachsen. Na komm, du, die sind wahrscheinlich das Gegenteil von frei. Also wenn du noch weiter rechts als die AfD bist, dann bist du gar nicht mehr frei. Dann bist du wahrscheinlich einfach nur so ein Nazi. Ne? Ich glaube ja, das kann man so sagen.
Die Zahl des Morgens.
Das ist die 83, denn mit 83 Jahren hat gerade der älteste Mensch überhaupt den Pazifischen Ozean alleine und ohne Zwischenstopp mit dem Segelboot überquert. Für diese Fahrt von San Francisco bis Westjapan brauchte Hori Kenichi 69 Tage. Ich wette, ich hätte es in 68,5 geschafft. Vielleicht auch nicht.
Wach und wichtig. Das Interview.
2045 soll es in Deutschland soweit sein, dann kommt die Energiewende. Schon 2035 soll der Anteil von Strom aus erneuerbaren Energiequellen bei 100% liegen und der Treibhausgasausstoß fast auf null reduziert werden. Aber so richtig greifbar ist diese Zukunft für viele noch nicht. Viele sehen die Chance der erfolgreichen Umsetzung einer Energiewende daher auch skeptisch. Doch was, wenn tatsächlich alles gut geht und alle Ziele erreicht werden? Wie lebt es sich in einer Welt nach der Energiewende? Die Zukunftskampagne des Worldwide Fund for Nature beschäftigt sich mit genau dieser Frage. Viviane Radatz ist Klimachefin beim WWF und hat diese Woche bei der Digitalmesse Republika über die Welt nach der Energiewende gesprochen. Und jetzt ist sie hier bei mir bei Wach und Wichtig. Guten Morgen, Frau Radatz.
Hallo.
Was, wenn alles gut wird? Mit der Frage startet ja sozusagen die Zukunftskampagne des WWF. Was müsste denn alles gut gehen?
Ja, also wir haben uns eben einfach mal überlegt, wie gucken wir auf eine Welt von sozusagen von hinten, wenn wir das, was wir uns jetzt als große Aufgaben gestellt haben, nämlich die Energiewende zu stemmen, wenn wir das geschafft haben, was haben wir dann erreicht? Welche Gewinne haben wir alle davon? Wie könnte sich unser Leben da verändern, um einfach mal ein Bild von der Zukunft zu entwickeln, was nicht nur sozusagen von vorne denkt, was müssen wir denn jetzt alles machen, sondern was können wir dann erreichen? Und natürlich ist es dann eben so, dass wir an vielen Stellen ganz, ganz andere Dinge sehen werden. Wir werden viele neue Jobs sehen, völlig neue Arbeitsbilder. Wir werden eine andere Art des Zusammenlebens sehen und natürlich auch eine deutlich andere Art, uns fortzubewegen. Und vor allen Dingen werden wir alle viel mehr Auswahl haben, bestimmte Dinge zu machen. Wir haben viel mehr Zugänge zu ganz verschiedenen Modellen, wie wir unser Leben gestalten.
Welche Hindernisse für die Energiewende sind denn besonders akut aus Ihrer Sicht?
Na, momentan muss man einfach sagen, die Energiewende ist sehr, sehr gut unterwegs. So insgesamt global gesehen kommen wir voran, aber eben trotzdem viel, viel zu langsam, um tatsächlich die Klimakrise einzudämmen. Das ist natürlich einer unserer Treiber, den wir da auch ganz klar sehen. Und die Energiewende ist zentral, um die Klimakrise beherrschbar zu machen. Und so sind wir natürlich in Deutschland schon bei 50% erneuerbarem Strom heute. Aber wir haben viele Probleme, dann tatsächlich die anderen 50% jetzt wirklich aus dem System zu kriegen, Kohle aus dem System zu kriegen, den Kohleausstieg zu beschleunigen, andere fossile Energien aus dem System zu kriegen. Und wir sind viel zu langsam beim Ausbau der Erneuerbaren. Das wird jetzt alles politisch gerade angegangen, muss aber viel, viel schneller kommen. Wir brauchen einfach 2% der Landesflächen für die Windenergie. Wir brauchen natürlich mehr Offshore-Wind und wir brauchen wirklich auch PV-Anlagen, also Solaranlagen, auf allen Dächern, auf die wir die bringen können, an jede Lärmschutzwand, an der Autobahn und auch fast auf jeden Parkplatz. Alle diese Dinge müssen wir angehen. Das muss viel, viel schneller gehen, damit wir dann tatsächlich auf diese Zielebene auch kommen, die Energiewende dann bis 2035 zu 100% zumindest im Stromsektor umgesetzt zu haben.
Um die ganze Sache mal ein bisschen greifbarer zu machen, wie denn der Alltag einer, sagen wir mal, durchschnittlichen vierköpfigen Familie aussehen wird nach der Energiewende. Können Sie das mal so ganz praktisch für so einen Anfänger wie mich beschreiben?
Naja, also egal, wo Sie quasi leben, ja, also Sie haben eine vierköpfige Familie, zwei Väter, sagen wir mal, und zwei Kinder und der eine Vater ist vielleicht Aquasolarwirt, ja, betreut Solaranlagen, die im Prinzip auf Wasserflächen in der Nähe der Kleinstadt schwimmen, die da die Familie bewohnt. Und der andere Vater lebt nicht, sondern arbeitet dann vielleicht in der Sanierung von Wohngebäuden so, dass da sozusagen kaum noch Energie, dass Häuser im Prinzip Energie produzieren, mehr als sie verbrauchen, stellt Solaranlagen auf und plant im Prinzip Wohngebäude und die Gebäudehüllen, alles dafür, dass so ein Haus im Prinzip am Ende Strom erzeugt und nicht Strom verbraucht und Energie.
Okay, jetzt machen wir es mal noch konkreter. Jetzt kommen wir zu dem, was mich natürlich eigentlich interessiert, als alter narzisstischer, egomaner Podcast-Moderator. Was würde es für mich als Person bedeuten? Für mich, Florian Schröder, im Hauptberuf Komiker, Handelsreisender in Sachen Quatsch, Moderator, Buchautor und Vollzeitplapperer. Wie sieht mein Alltag und meine Arbeit in der Zukunft aus?
Naja, also Sie dürfen natürlich weiter Quatsch machen und Dinge vollplappern. Sie kommen sicherlich, stehen Sie auf Bühnen, Sie müssen spätabends da weg. Heute kommen Sie da nicht weg, wenn Sie nicht irgendwie ein Auto haben. In vielen kleinen Dörfern kriegen Sie eigentlich nicht mal ein Taxi irgendwie bestellt zu bestimmten Tageszeiten. Das wird alles kein Problem sein, denn wir haben eine ganz andere Mobilität. Sie werden Zugang haben zu vielen Möglichkeiten, um auch von der Bühne abends wieder wegzukommen und zurück nach Hause. Dort in Ihrem Zuhause hat Sie den ganzen Tag im Prinzip die Solaranlage auf dem Dach Strom produziert, so dass Sie nach Hause kommen und Sie gucken da auf Ihr kleines Display und Sie sehen, Sie haben wieder jede Menge Strom produziert für Ihr eigenes Haus und auch für die Nachbarn mit. Und die freuen sich darüber auch und bedanken sich bei Ihnen. Und dann können Sie sich in Ruhe dann abends noch ein Gläschen aufmachen nach so einer Comedy-Show und dann in Ruhe ins Bett gehen.
Stichwort Arbeit. Die Energiewende wird den Arbeitsmarkt sicher ganz schön durcheinander wirbeln. Von welchen Jobs werden wir uns dann verabschieden müssen und welche Jobs werden wichtig oder entstehen vielleicht erst?
Na, es werden wirklich viele neue Jobs entstehen. Manche können wir uns natürlich heute auch nicht vorstellen, aber natürlich sehr viele Jobs, die sich eben mit, sagen wir mal, Mobilitätsservices und solchen Dingen beschäftigen. Aber natürlich wahnsinnig viele Jobs, die dafür sorgen, dass unsere ganzen Häuser und Gebäude umgebaut werden. Da werden wir viel, viel mehr Menschen brauchen, die angefangen bei sozusagen wirklich der Sanierung der Gebäudehülle, also der Außenwände und so weiter, aber auch zum Einbau von Wärmepumpen, zu Aufdach-PV-Anlagen und allen diesen Dingen, die dann da zusammenhängen, um dann so ein energieproduzierendes Haus auch zu bauen. Diese Dinge werden da zusammenlaufen und da wird es viele neue Jobs geben, sozusagen von der Planung dieser Dinge, ja, also von Energieplanern, die im Prinzip solche sowas sozusagen ganzheitlich planen, bis eben zur handwerklichen Umsetzung, werden wir da ganz andere und neue Jobs erleben. Aber natürlich werden wir auch bestimmte Jobs in Kohle, Öl und Gas dann umschulen und umbauen müssen.
Mark Jacobson von der Stanford University hält die weltweite Energiewende bis 2030 zumindest aus technischer Perspektive für realistisch. Andere Wissenschaftler glauben, dank der zögerlichen Politik klappt das frühestens 2050. Abseits von Weltwirtschaft und Politik, was muss denn auf sozialer Ebene passieren, damit es mit der Energiewende klappt? Also was können Sie, was kann ich tun? Heute schon.
Also technisch ist es eben sicher möglich, ja, und deshalb ist sozusagen die Frage des Hindernisses eigentlich immer politische und gesellschaftliche Strukturen. Und wenn Sie fragen, was Sie und ich heute tun können, dann ist es einerseits zu gucken, welche Voraussetzungen habe ich denn, wenn Sie ein Haus haben und Sie haben auch die Möglichkeiten, dann installieren Sie natürlich sich eine Solaranlage auf dem Dach, wenn Sie es noch nicht haben. Und Sie könnten sich ein Elektroauto kaufen und Sie könnten Ihr Elektroauto mit dem auf dem Dach erzeugten Strom laden. Und wenn Sie, aber nicht jeder hat natürlich diese Möglichkeiten, so muss also jeder und jede gucken, welche Möglichkeiten habe ich. Aber sicher ist immer sehr wichtig, sozusagen genau diese Dinge zu tun, soweit man es kann. Und vor allen Dingen auch sich politisch und gesellschaftlich wirklich auf allen Ebenen dafür einzubringen, dafür zu sorgen, dass beispielsweise in der Gemeinde dafür beschlossen wird, dass die Schule eine Solaranlage aufs Dach bekommt und solche Dinge mehr. Also jeder und jede kann sozusagen an verschiedenen Stellen da etwas tun. Wichtig ist immer, es auch strukturell und politisch sich wirklich mit einzubringen, um die Dinge schneller voranzutreiben. Aber man kann es natürlich auch auf seinem eigenen Haus beginnen.
Bei der WWF-Kampagne stehen ja auch futuristisch klingende Geschichten von energieerzeugenden Drachen und anderen neuen Möglichkeiten der Energiegewinnung im Mittelpunkt. Sind das schon reale Konzepte oder sind das eher Ideen, von denen man sagen kann, naja, sie sind so weit in der Zukunft, wie sie nach Märchen klingen?
Ja, es sind ja keine Märchen, es sind auch keine realen Konzepte, die heute umgesetzt werden, aber nur so kommt man natürlich voran, indem man Ideen versucht weiterzutreiben und die dann auch so auszuprobieren und in die Realität zu bringen, wie es eben funktioniert. Und nur so kommen wir natürlich an den Punkt, wo wir auch neue innovative Konzepte nutzen können. Aber natürlich ist erstmal wichtig, dass wir die technologischen Lösungen, die wir brauchen, auch heute schon haben. Was neu kommt, ist natürlich willkommen und wird auch neue Möglichkeiten schaffen. Aber das Wichtigste ist, dass wir die Lösung, die wir heute haben, auch heute viel stärker und schneller in die Umsetzung bringen.
Wenn man sich das Konzept beispielsweise fürs Wohnen der Zukunft anguckt, könnte man denken, die Energiewende ist eher was für die Wohlstandsgesellschaft. Welche Rolle spielen denn Dinge wie soziale Gerechtigkeit in der Zukunft?
Ja, das spielt natürlich immer eine große Rolle bei dem ganzen Umbau, bei der Transformation, auch jetzt sozusagen aus den Strukturen, in denen wir heute sind, in neue Energiewende-Strukturen oder Strukturen nach der Energiewende. Und natürlich spielt da auch mal eine große Rolle die Frage nach einer globalen Gerechtigkeit auch, immer mit Blick auf die Klimakrise auch gesehen. Wie verteilen wir denn die globalen Ressourcen, wie verteilen wir die Emissionen und wie können wir da sicherstellen, dass wir wirklich auch global fair verteilt leben und dass die Menschen, die die Klimakrise am wenigsten verursacht haben, da auch trotzdem sozusagen dafür entschädigt werden, für die Schäden, die sie dafür mit hinnehmen müssen. Also auch das spielt sozusagen auf einer globalen Ebene eine Rolle, aber natürlich auch bei uns da, wo in bestimmten Sektoren Dinge umgebaut werden. Also sprich natürlich in der Kohleförderung, natürlich auch in bestimmten Industriezweigen, die definitiv umgebaut werden, ist es wichtig, dass die Regionen, in denen das stattfindet, entsprechend auch unterstützt werden dabei, diesen Umbau voranzutreiben und auch die Menschen unterstützt werden, die in diesen Industrien arbeiten, um eben sozusagen umzuschulen oder sich anderweitig zu orientieren. Und dass vor allen Dingen aber sozusagen auch in den entsprechenden Regionen entsprechende Angebote für diese ganzen neuen Jobs, die auch entstehen, gemacht werden.
Das klang jetzt alles so unglaublich positiv. Das ist ja für mich als Spaßmacher und professioneller Spielverderber kaum auszuhalten. Deswegen muss ich am Schluss einfach nochmal den Advocatus Diaboli spielen und berufspessimistisch werden und Sie fragen, wie utopisch ist denn die Energiewende jetzt bis 2050? Ich frage mit Angela Merkel, schaffen wir das? Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, Frau Radatz.
Also wir schaffen das natürlich, davon gehen wir ganz stark aus, weil wir das schaffen müssen auch, um nicht wirklich schlimme Folgen der Klimakrise am Ende alle miteinander aushalten zu müssen. Dann das wäre definitiv dann auf eine andere Weise, oder was heißt auf eine andere Weise, es wäre dann dystopisch. Und ich glaube nicht, dass die Energiewende utopisch ist. Wir sind mittendrin in der Energiewende und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch wirklich in der ganzen Welt ist die Energiewende auf dem Weg. Es ist nur eine Frage der Geschwindigkeit und wie schnell wir auch fossile Kraftstoffe, fossile Energiequellen hinter uns lassen können. Da müssen wir deutlich schneller werden. Aber eine Utopie ist eine erneuerbare Energiewelt in keinster Weise.
Ein Blick in die Zukunft nach der erfolgreichen Energiewende. Vielen Dank an WWF-Klimachefin Viviane Radatz, die über dieses Thema auch bei der Republika gesprochen hat. Vielen Dank fürs Gespräch und einen angenehmen Tag.
Sehr gern, Dankeschön.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Michail Gorbatschow, Politiker. An den Frieden denken heißt an die Kinder denken.
Ende der Denkpause.
So Leute, das war's für heute bei Wach und Wichtig. Das war's für diese Woche bei Wach und Wichtig. Und wir haben die Woche begonnen damit, dass ich reflektiert habe über mich selbst und über meine Sprechgeschwindigkeit. Und es gab viele positive Nachrichten, weil mindestens am Anfang der Woche ich es geschafft habe, ein wenig langsamer zu sprechen. Und ich habe mir den Sprechcoach von Christian Lindner im Lauf der Woche hier engagiert und die ganze Kohle ausgegeben, die ich in den vergangenen 6 Monaten mit Wach und Wichtig verdient habe. Und er hat mir gesagt, du musst noch langsamer sprechen. Aber ich habe das Gefühl, dass so gegen Ende der Woche sein Erfolg ein bisschen nachließ, weil es kam doch wieder meine eigene Persönlichkeit durch. Verdammt nochmal. Es tut mir so leid. Ich muss langsamer werden. Aber ich weiß nicht, wie ich das lernen soll. Wenn ihr Tipps habt, schreibt mir über Instagram, so wie Erik das getan hat. Erik hat mir die schönste Nachricht der Woche diese Woche geschrieben. Ich als vermutlich einziger minderjähriger Hörer deines Morgen-Podcast, Minderjähriger oder Minderwertiger? Nein, Minderjähriger hat er geschrieben. Also als einziger minderjähriger Hörer, was bildest du dir eigentlich ein? Was meinst du, wie viele 14-Jährige wir hier haben, die zuhören? Denn diese Generation ist ja wohl politisch interessierter, als du glaubst. Obwohl, nein, man sollte keine Instagram-Nachrichten bewerten, bevor man sie zu Ende gelesen hat. Also, ich als vermutlich einziger minderjähriger Hörer deines Morgen-Podcasts würde mich sehr freuen, wenn ab jetzt in doppelter Geschwindigkeit gesprochen würde. Also wenn du ab jetzt in doppelter Geschwindigkeit reden könntest. Also nicht er, sondern ich. Denn, Achtung, haltet euch fest, TikTok hat meine Aufmerksamkeitsspanne so reduziert, dass ich nach dem Intro schon versuche, weiter zu swipen. Du Sackgesicht, du! Achtung, jetzt kommt's. Die Alten sind egal, weil sie ja eh bald tot sind. Danke im Voraus, du Cringe-Boomer ohne Swag. Hä, was? Bis Cringe-Boomer habe ich es gerade noch verstanden, aber das mit dem Swag, Ich glaube, das muss ich nachschlagen am Wochenende. Ich glaube, um rauszufinden, was jetzt ohne Swag bedeutet, dafür brauche ich ein ganzes Wochenende frei. Und genau deshalb hören wir uns erst am Montag wieder. Bis dahin, tschüss.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.